Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir wollen jetzt den zweiten Teil heute machen, der Fragen. Der Olaf Schröer ist wieder bei mir. Wir hatten ja schon die ersten Fragen zusammen gemacht. Die ersten 5, glaube ich, hatten wir geschafft.
Ja.
Wollen heute weitermachen. Danke, dass du die Fragen wieder mit uns machst, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Gerne.
Ich hatte ja schon damals versprochen, es sind viele Spannende dabei. Und ich glaube, wir starten auch gleich wieder mit einer interessanten Frage. Ich lese sie gleich vor. Es heißt hier, hat Christus Leben in sich selbst oder ist es ihm vom Vater verliehen? Also das ist so eine typisch theologische Frage, oder? Ja, also hat er Leben in sich selbst oder hat der Vater ihm zu irgendeinem Zeitpunkt mal das Leben gegeben?
Ja. Das ist immer die Frage, wie definiere ich das? Wenn ich es auf den Menschen Jesus beziehe, muss man ganz klar sagen, natürlich hat ihm der Vater das Leben gegeben, als er geboren wurde. Ja, der Mensch Jesus Christus hat vorher nicht gelebt. Der Mensch Jesus Christus ist erst geboren worden in Bethlehem. Ja? Und da hat der Vater ihm das Leben gegeben. Denn Gott gibt jedem Menschen in dem Moment, wenn er geboren wird, das Leben. Mhm. Ja? Aber natürlich glauben wir und wissen wir, dass Jesus nicht erst existiert seit seiner Geburt, sondern dass er vorher schon existierte. Und da existierte er nicht als Mensch, sondern er war im Himmel, er war Gott. Und er hat seine göttliche Gestalt abgelegt und ist ein Mensch geworden. Ja? Und ich denke, wenn man die Frage darauf bezieht, dann wird es spannend.
Also es ist, glaube ich, dieses, er entäußerte sich selbst und wurde Mensch, genau wie wir. Da können wir sagen, da wurde er geboren.
Richtig.
Aber natürlich, ehe Abraham war, bin ich.
Genau, richtig. Also es gibt ganz klare Hinweise und Aussagen der Bibel, dass Jesus vorher existiert hat und dass er vorher als Gott im Himmel existiert hat. Und da steht auch was darüber drin, ob er das Leben in sich selber hatte. Ja? Da können wir mal einen Text lesen in Johannes Kapitel 1. Johannes 1 ist, denke ich, immer, übrigens das Johannes-Evangelium ist das Evangelium, was am deutlichsten, am schnellsten, am stärksten die Göttlichkeit Jesu zeigt. Die anderen drei Evangelien zeigen, dass der Mensch Jesus, der hier gelebt hat, der verheißene Messias war und dass er Gottes Sohn war und dass er unser Erlöser ist und dass er auch für uns gestorben ist und wiederkommen wird. Johannes geht andersrum von aus. Er sagt, Jesus ist Gott, Gottes Sohn. Und ist als Gott auf die Erde gekommen und hat dann hier sein Werk getan. Ja? Also die anderen drei gehen von einem irdischen Menschen aus und zeigen dann, dass er der Messias ist. Johannes geht vom göttlichen Messias aus, zeigen, dass er der Menschensohn war.
Ja. Das ist interessant, weil wenn er Menschensohn ist, meint er, er war irgendwie Mensch. Wenn er Gottes Sohn ist, meint er ist irgendwie Gott.
Genau. Richtig. Und gerade im Johannes finden wir deshalb in den ersten 4 Versen im Johannes-Evangelium, Johannes 1, Verse 1 bis 4, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und nichts und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Die Frage ist jetzt natürlich erstmal, wer ist das Wort? Und da finden wir die Antwort im Vers 14. Und dort steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Das schöne heißt, Beschreibung.
Das ist ganz klar, dass das Wort Jesus ist. Mhm. Ja, der hier, Vers 14 ist eine Menschwerdung, ja, dass Jesus Mensch wird und die Jünger ihn dann gesehen haben. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den ersten 4 Versen, wenn wir für Wort Jesus einsetzen, dann steht hier, am Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Derselbe, nämlich Jesus, war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch Jesus gemacht und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. In Jesus war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ja. Mhm. Und dann ist es, denke ich, ganz deutlich.
Ne? Das heißt, also ganz am Anfang war Jesus schon da.
Genau.
Und in ihm war das Leben.
Genau. Also hier steht übrigens auch, dass das Wort, also Jesus, Gott ist. Mhm. Ja, hier steht nicht nur, Jesus ist von Gott geboren, Jesus ist irgendwo von Gott entstanden. Er ist von Ewigkeit her, von Anfang her, bei Gott und Gott selbst. Ja. Mhm. Und das ist übrigens auch etwas, was für uns Menschen nicht verstehbar ist. Wie kann jemand bei Gott sein und Gott selber sein? Ja, das ist für uns ein Gegensatz, ein Widerspruch. Mhm. Ja, aber ich denke, in der göttlichen Welt ist das, müssen wir einfach so hinnehmen.
Ne? Die Bibel macht ja manchmal solche Sachen, ne? Sagt zum Beispiel zwei Personen, also in der Ehe, die beiden sind eins.
Richtig.
Und als Mensch denkt man, sind doch trotzdem zwei Personen, also bleiben ja zwei Personen.
Genau.
Aber biblisch sagt sie, das ist ein, also Gott zeigt uns damit irgendwas. Ja. Er sagt, das ist eins.
Richtig,
und bei ihm und seinem Vater, sie sind Gott, also sind trotzdem zwei Personen.
Genau, richtig. Deswegen, also Gott lebt in höheren Dimensionen. Und wir können das nur so weit verstehen, wie wir unsere Dimensionen verstehen. Deswegen können wir Gott niemals verstehen. Und ich denke, wenn wir im Himmel sein werden, werden wir mindestens in einer göttlichen, also in einer himmlischen Dimension, wie die Engel ja auch leben, die können uns ja sehen, wir können sie nicht sehen, also leben sie in einer anderen Dimension als wir. Da werden wir dann auch leben, aber Gott lebt noch in viel mehr höheren Dimensionen. Und deswegen werden wir auch in der Ewigkeit Gott nicht so verstehen, wie er wirklich ist, sondern wir können immer Gott nur so verstehen, wie Gott sich uns offenbart.
Das ist eine interessante Idee, also mit dieser Dimension. Also wir wissen, da ist ein Schleier.
Richtig.
Der wird eines Tages weggezogen und wir werden genau. dann Engel und Dämonen sehen.
Hm. Momentan, und wir werden auch Gott sehen, genau.
Genau. Und bei Gott ist ja sogar noch ein Schritt weiter.
Richtig.
Also Gott erkennt das Ende schon vom Anfang. Und also
natürlich.
Er kann die Zeit überwinden.
Richtig, natürlich. Und nur ein Gedanke auch dazu, Gott ist allgegenwärtig. Ja? Und trotzdem werden wir ihn an einem bestimmten Punkt sehen. Ja? Wir werden nicht überall hingucken, überall, wo wir hingucken, sehen wir Gott. Nein, sondern wir sehen ihn materialisiert in einem Punkt, wo wir ihm auch anbieten werden. Ne? Und von daher, aber trotzdem ist Gott allgegenwärtig. Also von daher, es gibt also Dinge über Gott, die Bibel uns zeigt, die für uns dreidimensionale Menschen widersprüchlich ist. Aber so ist es auch hier mit Jesus. Ja? Jesus ist Gott selbst, sagt es ganz klar. Er ist Gott, er war bei Gott, damit ist Gott der Vater gemeint, ja, und am Anfang war er schon da. Ja. Und dann steht hier, in ihm ist das Leben, war das Leben, ist das Leben. Mhm. Ja. Also mit anderen Worten, Jesus ist nicht nur, hat nicht nur das Leben, sondern er ist das Leben.
Das sagt er selber, ne? Ja. In Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit ja. und das Leben.
Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ja. ganz klar. Ja. Mhm. Also von daher, natürlich, als er als Mensch auf dieser Erde war, da war er ganz Mensch und trotzdem war er noch Gott. Mhm. Er war nicht halb Mensch, halb Gott, er war immer noch ganz Mensch und ganz Gott, aber er durfte seine Göttlichkeit nicht gebrauchen. Mhm. Weil er musste als Mensch hier leben, als Mensch überwinden, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und von daher, aber trotzdem konnte er sagen, ich bin das Leben. Mhm. Ja? Also, weil seine Göttlichkeit noch da war.
Mhm. Gibt es ein interessantes Zitat von Ellen White, wo sie schreibt über die Kreuzigung. Da heißt es, also warum konnte eigentlich kein Engel sterben für die Menschen? Da sagt sie, weil die Engel nur verliehenes Leben haben.
Ja.
Sie haben kein Leben, also kein unverliehenes Leben aus sich ja. heraus. Das heißt, sie selber sind sozusagen schuldig. sie können das Leben nicht jemandem anderen geben, ja. weil es ihnen selbst nicht gehört.
Ja, genau. Richtig. Das heißt, sie sind auch Geschöpfe, ja, die auch abhängig sind ja, vom Schöpfer. Und es wird auch in Ewigkeit so sein, auch wenn wir Unsterbliche nachher sein werden, wir sind immer abhängig von Gott, weil nur in Gottes Leben ist. Wir werden auch in der Ewigkeit nicht in uns selbst Leben haben. Mhm. Deswegen sind wir auch abhängig vom Baum des Lebens, vom Strom des Lebens zu trinken, vom Haus des Lebens zu essen, weil wir auch in der Ewigkeit, ja, wenn wir nicht von Gott abhängig wären, würden wir sterben. Ja? Deswegen ist es auch so, wenn ein Mensch sündigt, trennt er sich von Gott. Und da Gott das Leben ist, trennt er sich damit vom Leben. Mhm. Deswegen, wenn ein Mensch sündigt, müsste er auf der Stelle eigentlich tot umfallen.
Der Sünde sollt, ist der Tod.
Genau, und das ist genau diese Sache. Ne? Das ist die natürliche Folge der Sünde. Und dass Menschen jetzt sündigen und trotzdem weiterleben, ist reine Gnade Gottes, dass er sie am Leben erhält, ja, künstlich am Leben erhält, damit sie die Möglichkeit haben, Gottes Erlösungsplan zu erkennen, ihre Sünde zu bereuen und die Sünde zu bekennen und Vergebung zu bekommen und auch gerettet zu werden. Ne? Das ist eine reine Gnade Gottes.
Interessanter Bogen. So.
Ja, genau, richtig. Ja. Aber deswegen, Jesus hat das Leben in sich selbst. Natürlich, das irdische Leben, das menschliche Leben ist ihm vom Vater verliehen worden, als er geboren wurde, ganz klar. Aber sein göttliches Leben, das hat er von Ewigkeit her. Mhm.
Denn also vor dem Anfang war nichts, sondern am Anfang war er schon da und er hatte das Leben, er war das Leben.
Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass Jesus, wenn er göttlich war und göttlich ist, dann ist er auch zeitlos. Ja, Gott ist auch zeitlos. Steht über der Zeit. Deswegen, wie du auch eben gesagt hast, kann Gott auch schon die Zukunft voraussagen, weil er schon in der Zukunft lebt. Gott ist zeitlos. Ja? Mhm. Und Jesus war auch zeitlos vorher. Gott, göttlich. Ja? Und deswegen hat er auch das Leben in sich gehabt. Deswegen war er allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Alle Attribute Gottes hatte Jesus auch. Ja?
Mhm. Interessanter Gedanke. Ne? Also ja. eine Person, auf die Zeit keinen Einfluss hat.
Ja.
Also hat völlige Einfluss. Ja. Er selbst hat Einfluss auf die Zeit.
Richtig.
Aber die Zeit kann ihn nicht beeinflussen.
Genau. Und deswegen glaube ich auch, dass die Erniedrigung Jesu ist ja für uns unvorstellbar, dass Gott Mensch wird. Mhm. Ja, von seinen höheren Dimensionen auf einmal wie ein Mensch gelebt hat und ja, einen menschlichen Körper hat, das Herrlichkeit verlassen hat. Aber ich denke, ein Aspekt, der für uns noch unbegreiflicher ist als alles andere, das ist für mich der Aspekt, dass ein zeitloser Gott auf einmal in die Zeit reinkommt. Ja, wie kann ein zeitloses Wesen auf einmal ein zeitliches Wesen werden? Ja, wenn man das jetzt weiterdenkt, aber das wollen wir jetzt nicht, da kommt man an Grenzen, wo man sagen kann, das ist schon, das ist eine Einschränkung Gottes. Ja, das ist für uns Menschen unvorstellbar.
Ich persönlich finde es ja ganz spannend, über solche Dinge nachzudenken. Ich weiß, wir sollen das nicht irgendwie zu, also man kann sowas nicht predigen,
nein, man kann nein, nicht ja, irgendwie. Richtig. Aber man kann mal das mal genau, anstoßen.
Die
mal.
Gedanken finde ich spannend. Ja. Genau, richtig. Mhm. Also dann können wir festhalten, also hat Christus Leben in sich selbst oder ist ihm vom Vater verliehen? Dann würden wir sagen, also zumindest nach Johannes 1, Christus hatte von Anfang an Leben in sich selbst, er war das Leben.
Ja. Mhm. Von Ewigkeit her.
Von Ewigkeit her, okay. Dann nächste Frage heißt, wusste Christus den Tag seiner Wiederkunft nicht oder wollte er ihn nicht offenbaren? Wusste er den Tag der Wiederkunft nicht oder wollte er ihn nicht offenbaren? Also das bezieht sich auf in Matthäus 24, 36, wo es da heißt, wie heißt das?
Ja, lesen wir den Text.
Die Stunde,
genau.
Wo sie nach der Wiederkunft fragen.
Matthäus 24, 36. Niemand.
Das ist interessant, da sagt er, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht.
Genau. Da heißt es, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Manche Übersetzungen, die haben das auch der Sohn nicht draußen, nicht dabei.
Ja, meine.
Genau, richtig. Schlachter 2000 hat es nicht dabei, weil nicht alle Handschriften das mit drin haben. Manche haben es drin, manche haben es nicht drin.
Interessant, okay.
Ja. Aber ich denke, diese Frage passt sehr gut zu der vorigen Frage, die wir hatten. Ja? Nämlich, da hatten wir gerade darüber gesprochen, dass Jesus ja Gott war und Mensch geworden ist, seine Menschwerdung und dass er auf der Erde Gott und gleichzeitig Mensch war und so weiter. Und das gehört auch mit dazu. Nämlich, als Jesus Mensch geworden ist, war er ganz Mensch und ganz Gott. Aber seine Göttlichkeit durfte er nicht gebrauchen. Das heißt, als Kind war er nicht allwissend. Also er musste nicht in die Schule gehen. Ja? Also
Ellen White schreibt sogar, sein ganzes Wissen, Maria hat ihm das beigebracht.
Ganz genau. Das heißt also, und alles, was er selbst im Alten Testament dem Volk Israel gesagt hat, musste er selbst wieder lernen. Seine eigenen Worte musste er wieder lernen und wieder lesen. Ja? Und also von daher... Sonst hätte er sagen können, ja, ich weiß schon alles, ja, mir braucht dem Büro mir nichts mehr zu sagen. Nein, es hat irgendwie seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Zeitlosigkeit war alles, hat alles geruht.
Mhm. Ja. Aber der Heilige Geist hat in ihm gewirkt, man merkt seinen Antworten gegen die Pharisäer. Ja,
richtig, also ich denke, er hat die Bibel studiert, er hat sie nicht deswegen nicht gut, so gut sie ausgekannt, so gut gewusst, weil er Gott war, sondern weil er sie so gut gelernt hat. Mhm. Also wir können genauso die Bibel studieren und auch in uns haben, ja? Wie Jesus es hatte. Ne? Aber auf dieser Erde war er ganz klar nicht allwissend. Und da gibt es ein gutes Zitat von Ellen White aus dem Buch Das Leben Jesu oder Sieg der Liebe. Da schreibt sie, dass Jesus sich Tag für Tag mit dem Vater besprochen hat, an jedem Morgen, und hat ihm vom Vater ihm sagen lassen, was sein Programm für den Tag war. Mhm. Ja. Wenn er allwissend gewesen wäre, hätte es nicht nötig gehabt. Er hätte auch gesagt, wo brauche ich Gott überhaupt, einen Heiligen Geist? Ich bin doch allwissend, ich kann doch allmächtig, ich kann doch hier alles. Nein. Sondern er musste als Mensch leben, als Mensch überwinden, als Mensch, so wie wir. Ja. Er hatte keinen Vorteil uns gegenüber. Ja. Von daher hatte er, und die Wunde, die er getan hat, war nicht seine Göttlichkeit, sondern die hat er getan, auch selbst die Totenauferweckungen. Ja. Es gab auch Propheten, die Toten auferweckt haben. Mhm. Und die haben sich aus eigener Kraft gemacht. Keiner würde sagen, der Elia, der Elisa hat die Toten aus seiner Kraft erweckt. Natürlich nicht, sondern durch die Kraft Gottes. Und so hat auch Jesus durch die Kraft des Vaters die Toten auferweckt. Ja. Mhm. Das heißt, er hat keinen Vorteil gehabt uns gegenüber durch seine Natur. Ja. Also dass er jetzt irgendwie da Wissen gehabt hat oder ein Geheimwissen oder irgendwas. Ja. Und natürlich, als er auf der Erde war, hat er nur das gewusst, was Gott ihm offenbart hat. Und wenn hier steht, in Matthäus 24, wie wir gelesen haben, auch der Sohn nicht, weiß Tag und Stunde nicht, dann heißt das, Jesus hat es damals nicht gewusst, was auf der Erde war, weil er nicht allwissend war. Ja? Natürlich, als er in den Himmel gefahren ist, als er wieder auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, ist er wieder eingesetzt worden als Gott. Und wir glauben, dass er jetzt im Himmel als Gott allmächtig, allwissend, allgegenwärtig wieder ist. Und von daher weiß er natürlich jetzt, seit er im Himmel ist, weiß er, wann er wiederkommen wird, den Tag und Stunde. Ja? Von daher ist das, denke ich, auf seine menschliche Natur, auf diese Erde in der Zeit bezogen, wo er hier Mensch war.
Also meinst du, er hätte es den Jüngern gar nicht offenbaren können? Weil der Vater es ihm nicht offenbart
hat? Genau, richtig. Er hat immer nur das den Jüngern gesagt, was der Vater ihm auch gezeigt hat, was er den Jüngern sagen soll. Ja.
Mhm. Also insofern wurde er ganz Mensch, damit er keinen Vorteil hatte.
Genau, richtig.
Wobei wir wissen schon, dass Christus ja auch sagte, also wenn wir in der Bibel lesen, er erkannte ihre Gedanken und folgerte daraus oder gab zur Antwort.
Aber selbst da könnte es sein, und das glaube ich auch, dass dieses, dass das Lesen der Gedanken der anderen eine prophetische Gabe war, die er vom Vater hatte. Nicht durch seine göttliche Natur hatte, sondern durch die prophetische Gabe. Denn es gab auch manche Propheten, die haben das auch gekonnt. Nicht ständig und immer, aber zu bestimmten Zeiten auch mal gewusst und gekonnt. Ja.
Okay, also wusste Christus den Tag seiner Wiederkunft nicht? Du sagst, wohl nicht.
Auf der Erde wohl nicht, ja.
Genau. Okay. Gehen wir gleich zur nächsten?
Ja.
Das ist jetzt keine theologische Frage. Das ist eine politische. Dürfen und sollen wir als Kirche Unrecht ganz sachlich und logisch begründet beim Namen nennen, wenn wir dabei friedlich und gewaltlos bleiben? Ich erinnere mich an diese Frage. Die kam in einem ganzen, das waren mehrere Seiten, da wurde ganz viel zusammengeschrieben. Ich konnte nur diese Frage hier nehmen, da waren noch mehrere Fragen drin. Ja. Die waren nur, dazu hätten wir das ganze Papier vorlesen müssen. Ja. Das konnte ich jetzt so nicht mitbringen, aber ich habe das so zusammengefasst. Dürfen und sollen wir als Kirche Unrecht ganz sachlich und logisch begründet beim Namen nennen, wenn wir dabei friedlich und gewaltlos bleiben? Also sollen wir das mal als Kirche? Also.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, erstmal handeln wir natürlich erstmal, wenn wir irgendetwas sagen oder reagieren, immer erstmal persönlich, privat, als Christ natürlich auch. Ne? Mhm. Dass man auch Unrecht in der Gesellschaft, in meinem persönlichen Leben, dass man das sachlich und logisch und friedlich und gewaltlos macht, das ist, denke ich, möglich. Jesus hat auch manche Dinge angesprochen. Ne?
Wir sind auch beide Bundesbürger mit
natürlich,
Rechten.
Genau, richtig. Ja, ja. Natürlich auch wir als Kirche, als Freikirche, nehmen auch zu gewissen Dingen in dieser Gesellschaft Stellung. Wir haben als Kirche Stellung genommen zum Klimawandel, wir haben Stellung genommen zu sexueller Gewalt, wir haben Stellung genommen zu allen möglichen Problemen, die es in dieser Gesellschaft gibt. Und dann denke ich, ist auch gut so. Weil wenn wir als Kirche Stellung nehmen zu gewissen Dingen, dann zeigen wir damit, dass wir aus der Bibel heraus Dinge erkannt haben, die eine Relevanz haben für unsere Gesellschaft heute. Manchmal kann es natürlich sein, dass es keine direkte biblische Stellungnahme dazu gibt, dann tun wir uns ein bisschen schwer. Aber manchmal gibt es Prinzipien der Bibel, die man auf gewisse Dinge dann anwenden kann. Wo man dann sagen kann, okay, das wäre gut so. Oder zum Beispiel, wenn wir auch als Kirche haben wir ganz klar Stellungnahmen auch über die Gesundheit von Menschen. Ja? Wir sagen, okay, das sollte so und so sein. Ja? Wir sehen es auch bei der Sklaverei. In Amerika vor über 150 Jahren war das Problem, dass es einen Konflikt gab wegen Sklavenhalter. Da hat unsere Freikirche ganz klar Stellung genommen und hat gesagt, Sklavenhandel, Sklaverei ist nicht gut. Ja. Wir haben in der Bibel sogar noch nicht mal das Prinzip, dass man hier sagt, irgendwo man darf keine Sklaven haben, sondern als Paulus, den Onesimus, der da ein entlaufener Sklave war, ihn wieder zu seinem christlichen Herrn zurückschickt, sagt er zu seinem Herrn nicht, nun jetzt schafft die Sklaverei ab, sondern er sagt nur, behandle jetzt Onesimus, er hat sich bekehrt, behandle ihn wie ein Bruder und nicht mehr wie ein Sklave. Aber dass wir der Stellung genommen haben dazu, haben wir deswegen gemacht, weil wir die Prinzipien erkannt haben aus der Bibel. Und die haben wir gesehen, die passen nicht mit der Sklaverei zusammen. Deswegen haben wir damals ganz klar gesagt, Sklaverei ist nicht gut. Und in diesem Bürgerkrieg haben wir Stellung genommen denn dazu.
Mhm. Ja. Ich glaube, es gibt auch historische Zeugnisse, also wo wir wissen, dass Menschen wirklich auch, also ich weiß nicht, politische Stellung bezogen haben. Vielleicht erinnerst du dich an die protestantischen Fürsten, die damals zur Zeit der Reformation.
Genau.
Also sie haben ja auch nicht da irgendwie so die Waffen gegriffen.
Richtig.
Aber sie haben protestiert gegen das, was da passiert.
Genau, richtig.
Sie haben gesagt, also der Mensch soll seine Glaubensfreiheit haben.
Richtig,
er soll selbst
richtig.
Entscheiden können.
Mhm. Und ich denke, in dem Sinne dürfen wir als Kirche Stellung nehmen dazu. Ich würde natürlich sagen, wir sollten nicht zu allen Dingen Stellung nehmen. Ja? Wenn es irgendwo, was weiß ich, irgendein Politiker irgendwas ausfrisst, ja, dann sollten wir nicht zu jedem Kleinigkeit, die in der Politik geschieht, gleich eine Stellungnahme rausgeben, ja, und sagen, hier, wenn Politiker XY das und das gemacht hat, das finden wir nicht gut, ja. Also es ist nicht hilfreich, weil unsere Aufgabe ist es nicht, überall Unrecht zu kritisieren, was in der Welt geschieht. Mhm. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen.
Ja? Überhaupt, wie sollten wir, also uns als Kirche wird ja hier geschrieben, uns als Kirche parteipolitisch engagieren?
Ja, das ist sowieso. Ich denke, parteipolitisch ist es gar nicht Sache. Ja, ich denke, inhaltlich können wir uns schon hier und da positionieren. Das machen wir ja auch. Mhm. Und zwar, weil manche, vor allem die sozialpolitischen Fragen, mit der Bibel ganz klar im Zusammenhang stehen. Ja? Zum Beispiel jetzt diese ganze Gender-Geschichte, ne? Mhm. Ist eine Problematik, weil die Bibel dazu ganz klar Stellung bezieht. Mhm. Ne? Und die Meinung der Bibel ist nicht immer die Meinung, die in der Öffentlichkeit vorangetrieben wird. Ne? Und da ist es, denke ich, da kann man sicherlich auch inhaltlich dazu Stellung nehmen. Ja? Aber parteipolitisch sollte man das nicht machen. Stell dir vor, du würdest eine Predigt am Sabbat sagen, bitte wählt die und die Partei. Ja? Mhm. Und dann sitzen das, die Hälfte der Gemeinde, die aber andere Parteien gewählt haben oder wählen würden. Ja? Und dann würde es einen Streit in der Gemeinde geben, nur weil jeder seine eigene Partei dann irgendwo versucht, das zu verteidigen. Ne?
Da habe ich ein interessantes, wo du das gerade sagst. Ich habe da ein Zitat von Ellen White, das ist relativ ähnlich.
Ja.
Das für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 345. Da sagt sie, wir sollten uns als Gemeinde niemals in die Politik einmischen oder in politische Auseinandersetzungen hineinziehen lassen. Gottes Wort warnt davor, mit den Ungläubigen gemeinsame Sache zu machen oder uns gar an sie zu binden. Es gibt keine gemeinsame Plattform, auf der eine enge Zusammenarbeit möglich wäre. Wer Gottes Willen an einer Stelle missachtet, der ist des ganzen Gesetzes schuldig, sagt die Schrift. Behalte es besser für dich, wem du bei der Wahl deine Stimme gibst. Und fühle dich vor allem nicht dazu berufen, andere zu nötigen, sich deiner Meinung anzuschließen.
Genau.
Also sie sagt schon, du kannst schon wählen gehen, sagt sie, aber es ist dein Bürgerrecht. Ja. Mhm. Aber verlang nicht von anderen Geschwistern, dass sie das auch wählen. Sie sagt sogar manchmal, es ist besser, behalte es für dich, wen du deine Stimme gibst.
Genau. Und ich sage es manchmal auch so, auch in der Gemeinde, in Predigen mache ich natürlich nicht darüber, aber manchmal werde ich gefragt, oder? Gemeindeschütten wäre meine. Da sage ich immer, okay, ich ermutige euch, zur Wahl zu gehen. Ja, denn wir dürfen und sollen auch politisch uns aktiv beteiligen in dem Sinne. Ne? Denn derjenige, der nicht wählen geht, der unterstützt automatisch denjenigen, der am Ende die Mehrheit hat. Mhm. Ja? Und dann sage ich aber auch manchmal, denn manchmal nenne ich Prinzipien, die wir für Wahlen verwenden können. Zum Beispiel, da sage ich, wenn wir schon gewisse Strukturen sehen in manchen Parteien, dann schreibt auch einmal an einer Stelle, wir sollten nicht Parteien unterstützen oder ihnen unsere Stimme geben, wo wir sehen, dass sie das Sonntagsgesetz unterstützen oder das Sonntagsgesetz herausbringen wollen. Mhm. Ja? Also das heißt, mit anderen Worten, in dem Sinne, wo ich schon sehe, eine Partei möchte das Sonntagsgesetz oder ist dafür, dann sollten wir nicht denen unsere Stimme geben, weil wenn Adventisten ihnen die Stimme geben, nachher werden sie noch deswegen durch unsere Stimmen, kommen sie noch an die Regierung und dann bringen sie das nachher durch. Ja? Also dann sind wir mit Schuld am Ende dafür, dass das Sonntagsgesetz dann kommt. Ne?
Ja.
Also von daher in dem Sinne, denke ich, kann man schon welche Prinzipien zeigen, nach welchen Prinzipien man die Partei auswählen sollte, die man dann wählt. Ne? Mhm. Aber natürlich sollte man keine parteipolitischen Aussagen machen. Ja? Aber sozialpolitische kann man das durchaus machen. Aber ein anderer Punkt ist noch, aber als Gläubiger, Adventist, darf ich parteipolitisch aktiv sein? Es gibt in der ganzen Welt gibt es viele adventistische Bürgermeister, mhm. Es gibt adventistische Ministerpräsidenten oder auch Minister in verschiedenen Ländern. Ja? Und das ist durchaus biblisch auch. Daniel war Ministerpräsident gewesen, sogar im Weltreich Babylon. Ja?
Josef,
ja. Mhm. Und in dem Sinne ist das nicht verboten. Man sollte nur aufpassen und gucken, dass man nicht mit den gleichen Prinzipien wie die meisten Politiker, nämlich mit Intrigen und mit Ellenbogen und mit Betrug und mit Bestechung und was auch immer, ne, da handelt. Ne?
Das ist ja interessant, dass Ellen White schreibt, wir sollen nicht diese hohen politischen Ämter anstreben, also wir sollen nicht dafür kämpfen, die zu kriegen. Gleichzeitig sagt sie aber, unsere adventistische Schulbildung soll so gut sein, dass unsere jungen Leute befähigt sind, in allen Dingen gut zu sein und auch jedes Amt ausführen zu können. Ja, genau. Und sie spricht davon direkt von politischen Ämtern.
Ja, genau.
Also dass, wenn sie Menschen helfen können und die Menschen sagen, wir brauchen einen adventistischen Bürgermeister oder so, dass die jungen Leute in der Lage sind, da auch für das Volk ein Segen zu sein.
Ja, richtig, genau. Ein Freund von mir, der war mal mit einer Gesundheitsgruppe auf Mikronesien, hat dort Health-Expos durchgeführt.
Ja? Gesundheits-Expos.
Gesundheits-Expos, ja. Und über die 8 Punkte. Ne? Und das war wohl so gut und so. Ja. Und dann kam der Präsident von Mikronesien, der war auch da, und der hat mit meinem Freund gesprochen und hat gesagt, ich stelle Sie ein als Minister für Gesundheit in meinem Land, in Mikronesien. Ja? Mein Freund hat das noch nicht gemacht, weil er sich für andere Sachen berufen fühlte, ja, aber er hat vom Ministerpräsidenten aufgrund dieser Gesundheitsmesse, Gesundheitsexpo, hat er das Angebot bekommen, als Gesundheitsminister in dem Land zu arbeiten. Ne? Aber daran sieht man, ja, also das ist genau, was Ellen White sagt. Ne? Wir sollen so gut sein, so überzeugend sein, dass selbst die Weltmenschen sehen, das ist das, was wir brauchen.
Mhm. Soll mein Segen sein, ja. Ich erinnere mich jetzt, als E-Mail habe ich das hier bekommen, da war auch die Frage noch drin, wie machen wir das, wenn in der Kirche Unrecht gezeigt wird? Sollen wir das auch benennen, wenn also Unrecht innerhalb der Kirche geschieht? Da hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen in der letzten Sendung.
Ja.
Also wir können es sagen, also wir können es benennen, sollten möglichst nicht die Leute direkt angreifen, also nicht persönlich angreifen, wir sollen in Liebe damit umgehen. Natürlich friedlich und gewaltlos bleiben natürlich.
Genau. Ich meine, deswegen, wir dürfen auch als Christ, als Evangelist, dürfen wir auch auf Demonstrationen gehen, natürlich. Ja. Wir sollten nur nicht als Freikirche Demonstrationen sollten wir jetzt nicht organisieren. Aber wenn einzelne Adventisten auf Demonstrationen aktiv sind, ist jedem freigestellt, natürlich.
Genau.
Es sollte nur friedlich und gewaltlos sein. Ne?
Ist unser Bürgerrecht, ja.
Genau.
Und ist auch gut, also es gibt sogar eine Stelle, wo Walter schreibt sie über Christus, wie er solche Menschenansammlungen gesucht, um den Menschen die gute Botschaft zu bringen.
Ja, richtig, genau. Ja, ja. Deswegen, ich sage mal so, wir sollten nicht parteipolitisch aktiv sein, aber wir dürfen durchaus sozialpolitisch aktiv sein. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Sozialpolitisch heißt, dass wir uns auch in öffentliche Themen, die gerade aktuell sind, einmischen dürfen. Mhm. Aus Sicht der Bibel. Mhm. Weil es gibt viele Menschen nämlich, die durchaus christliches Denken haben, aber wenn die dann erst durch unseren biblischen Hintergrund dieser sozialpolitischen Situation, wenn wir ihnen das aufzeigen, dann das verstehen und dadurch dann überzeugt werden. Mhm.
Genau. Oder manchmal müssen wir als Gemeinde auch Dinge benennen.
Ja, es gibt sogar noch einen weiteren Aspekt, vielleicht ganz kurz noch, einen halben Satz dazu, nämlich in der Prophetie. Wenn wir Prophetie verkündigen, dann sollen und dürfen wir sogar weltpolitisch mit aktiv sein, indem wir nämlich Dinge aufzeigen, die in der Weltpolitik geschehen und Strömungen, wohin das führt und am Ende auch, was die Bibel sagt, was weltpolitisch noch geschehen wird, ja? Eine kommende Welt, neue Weltordnung und so weiter, ne? Und dass man das auch durchaus mit drüber spricht und indem wir darüber sprechen, werden wir auch sogar weltpolitisch aktiv in dem Moment.
Gut, danke dir. Ich lese mir die nächste Frage vor. Das geht hier um eine Bibelstelle. Es geht hier um, also ist Joel 3, 1 bis 5 nach Apostelgeschichte 2, 16 nicht schon erfüllt und daher nicht mehr von Bedeutung? Dazu müssen wir erstmal lesen, ne?
Genau, lesen wir
den Joel Text. 3, 1 bis 5.
Ja.
Du weißt schon, worum es geht?
Ja, genau. Das ist Ausrichtung des Heiligen Geistes. Wohl einer der kleinen Propheten, die man immer so schlecht findet.
Ja, es ist der zweite gleich.
Ja. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer dessen Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Mhm. Ja, also hier wird vorausgesagt, dass Gott den Heiligen Geist ausgießen wird. Und das wird dann nachher in den Versen davor, wird das sogar 2 Vers 23 als Spätregen bezeichnet, ja, dass Gott den Spätregen senden wird. Genau. Und da war die Frage, ob das nicht schon mit Pfingsten, was in Pfingsten geschehen ist, erfüllt ist. Und dazu lesen wir das mal.
Das ist die Apostelgeschichte 2,
16. Kapitel 2, Vers 16. Wenn Und zwar, vielleicht lesen wir gerade noch die Verse davor und danach noch mit, auf Vers 14, wo nämlich in Versen 1 bis 13 wird beschrieben, wie der Heilige Geist ausgegossen worden ist und wie sie auf einmal in anderen Sprachen sprechen, beim Frühregen, bei Pfingsten. Und dann steht ab Vers 14, da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das hat euch kundgetan, dass, und dass meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tag. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, Joel 3, 1 bis 5. Und dann zitiert er den Text, den wir eben gelesen haben.
Mhm. Okay, also Petrus erklärt das für erfüllt.
Genau, richtig. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, ist das tatsächlich erfüllt? Und dazu müssen wir erstmal nach Joel erstmal noch reinschauen. Wenn wir Joel sich uns anschauen, Joel 3, 1 bis 5, was wir am Anfang gelesen haben, dann wird ja das vorausgesagt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und dann steht auch die, wird auch gesagt, wann das geschieht. Vers 4. Da haben wir die zeitliche Einordnung. Da steht nämlich, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und die Frage ist jetzt, was ist der große und schreckliche Tag des Herrn? Das ist ganz klar der Tag des Gerichtes und das ist ganz klar der Tag der Wiederkunft Jesu. Das heißt also, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes in die Zeit vor der Wiederkunft, und zwar direkt vor der Wiederkunft gelegt wird.
Mhm. Wobei wir sagen könnten, das wäre Pfingsten ja auch, ne? Also zumindest vor der Wiederkunft.
Ja, auf jeden Fall 2000 Jahre vor der Wiederkunft, ja, aber das ist ein bisschen weit vor der. Aber ich denke, hier ist es ja, wenn der Bezug zur Wiederkunft genannt wird, dann ist das ja in direktem Zusammenhang damit.
Ich glaube, es ist auch insofern deutlich, weil du hast vorhin hier Joel 2, Vers 23 genannt, Frühregen und Spätregen.
Genau.
Und dieses Bildnis wird ja wirklich gebraucht, auch von Christus. Also es kommt wird ausgesät, es kommt der Frühregen, die Saat geht auf. Also wir wissen, erst der Halm, dann die Ehre, dann die volle Frucht. Genau. Und auf diese fällt dann genau vor der Ernte der Spätregen. Genau. Also es gibt zwei diese Regengüsse. Genau. Einer am Anfang, bei der Ausstreuung der Saat, und eine ganz kurz vor der Ernte.
Richtig. Genau. Und in dem Sinne, denke ich, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, der Frühregen war bei Pfingsten. Das war die Saat. Jesus hat das Wort Gottes gestreut und die 3000, die getauft worden sind, war die Frucht von Jesu Wirken. Natürlich auch die 1000, die danach gekommen sind. Und so sehen wir, dass der Frühregen bei Pfingsten gefallen ist und der Spätregen in der letzten Zeit kurz vor Jesu Wiederkunft fallen wird. Mhm. Und in dem Sinne kann man beides auf Joel 3 beziehen. Denn bei beiden ist der Heilige Geist ausgegossen worden, bei beiden gibt es Träume, Visionen und Sprachengabe und übernatürliche geistliche Gaben. Mhm. Ich denke, wenn Petrus das auf die damalige Zeit bezieht, dann hat er geglaubt, das sei schon kurz vor der Wiederkunft. Denn die Jünger glaubten ja, dass die Wiederkunft Jesu, dass es noch 2000 Jahre gehen würde, sondern sie glaubten, Jesus kommt zu ihren Lebzeiten wieder.
Mhm. Und ich glaube auch, dass Jakobus 5, Vers 7, also da sagt Jakobus, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat.
Ja,
also, richtig. Jakobus sagt ja auch, also der Frühregen ja, aber es muss auch, also habt Geduld, der Spätregen muss noch kommen.
Ja, genau, richtig.
Also damit wird, glaube ich, auch deutlich, dass die Jünger, also Jakobus war ja selbst Gemeindeleiter damals.
Ja.
Dass er wusste, da kommt noch eine Ausgießung.
Genau,
also er sagt, der Spätregen muss noch kommen.
Ja, genau. Und es gibt auch noch eine Aussage von Petrus selbst, nämlich in Apostelgeschichte Kapitel 3. Apostelgeschichte Kapitel 3 und dort Vers 19 und Vers 20. Da sagt er, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Hier hat Petrus drei Dinge angesprochen. Erstens, eine Erweckung, Buße tun und sich bekehren. Das ist eine Erweckung, und dann, wozu er sie auffordert. Ja? Das zweite ist, damit die Zeit der Erquickung komme. Und ich denke, das kann man durchaus auch auf Joel 3 beziehen. Die Zeit der Erquickung, die Zeit der Erweckung, die Zeit der... Und dann sagt er, damit dann der kommen kann, der euch bestimmt ist, Jesus Christus, Jesu Wiederkunft. Also hier nennt er drei zukünftige Ereignisse. Einmal persönliche Erweckung, Buße tun, damit die Zeit der Erquickung komme, der Spätregen kommt und damit Jesus wiederkommen kann. Also auch hier haben wir nochmal einen Hinweis, dass das durchaus noch, zukünftig gemeint ist. Ja? In dem Sinne haben wir eine doppelte Auslegung von Joel 3. Ja? Einmal hat sie sich erfüllt in, zur Zeit von Pfingsten, aber sie wird sich, denke ich, endgültig erfüllen und vollumfänglich erfüllen. Denn vor allen Dingen auch die Dinge, die dabei stehen, ja, das Mond im Blut und Sonne im Finsternis und so weiter, das war ja noch nicht zur Zeit der Apostel. Mhm. Ja, und mit all den Naturereignissen dabei, wird es in der Endzeit nochmal geschehen.
Also dann halten wir mal fest, dass Joel 3, 1 bis 5 sich schon erfüllt hat zu Pfingsten, aber sich am Ende der Zeiten noch einmal erfüllen wird, also kurz vor der Wiederkunft.
Ja.
Super, danke. Dann das ist interessant. Hier heißt es, die Bibel spricht vom Erdkreis. Warum sagen Adventisten dann, sie sei eine Kugel? Das hast du schon mal gehört. Also es gibt so verschiedene Bewegungen. Menschen, die sagen, also die Erde ist entweder eine Kugel, so wie wir es irgendwie in der Schule kennen, oder die Erde ist eine Kugel, aber wir leben in einer Hohlkugel, in der Innenfläche, oder die Erde ist eine Scheibe und vielleicht eine runde Scheibe. Also da gibt es ja viele Theorien. Jetzt heißt es hier, in der Bibel heißt es doch, da wird doch immer vom Erdkreis gesprochen. Warum sagen denn Adventisten nicht, dass die, also quasi eine Kreisscheibe ist die Erde? Warum sagen Adventisten, sie sei eine Kugel?
Ja, die ganze Problematik kenne ich. Ich würde nicht viel dazu sagen, aber ein bisschen was. Erstens, die Freikirche der Siebentags-Adventisten hat dazu keine Stellungnahme. Es steht in unseren Glaubensprinzipien, steht das nirgendwo drin. Also wenn man die 28 Glaubenspunkte durchliest, steht nirgendwo drin, dass die Adventisten glauben, die Erde ist eine Kugel.
Oder eine Scheibe oder eine Hohlkugel. Oder?
Okay. Deswegen kann jeder glauben, wie er möchte. Jedem freigegeben. Ja? Also ich denke, weder die Bibel schreibt das vor, noch unsere Freikirche schreibt das vor, was du da an diesem Punkt zu glauben hast. Mhm. Ja? Und wenn jemand glaubt, die Erde ist eine Scheibe, gut, dann soll das glauben. Wenn jemand glaubt, der ist eine Kugel, gut, dann soll das glauben. Ne? Was wir nur nicht machen sollten, ist, dass wir dem anderen, der das anders glaubt, den Glauben absprechen.
Mhm. Ich habe mir viele Argumente mal angehört. Es gibt für beide Seiten.
Ich habe einiges mal.
Diese Hohlkugel habe ich relativ schnell verworfen.
Ja.
Aber ich wollte mal wissen, also, weil das ist eine große Bewegung. Also die meisten Menschen sagen, es ist eine Kugel oder annähernd eine Kugel. Dann gibt es eine Gruppe, die sagt, die ist irgendwie eher scheibenförmig. Und ich habe mir das mal alles angeguckt und ich dachte, beide Seiten haben spannende Argumente.
Yeah.
Ich habe dann meine eigene Meinung gebastelt. Aber ich wollte mal bei Ellen White nachlesen, was sie schreibt.
Yeah.
Wusstest du, dass Ellen White, die hat ja die Erde von außen gesehen. Und sie schreibt, ich habe das hier sogar im Original Englischen mal runter. Ich lese mal das Deutsche vor. Mm-hmm. Das ist aus Testimony, also Band 6. Wenn sich in Amerika das Land der religiösen Freiheit mit dem Papsttum verbindet, um das Gewissen der Menschen unter Druck zu setzen und sie zu zwingen, den gefälschten Ruhetag zu ehren, werden die Menschen in allen Ländern auf unserem Erdball dahin gebracht, diesem Beispiel zu folgen. Da habe ich gedacht, Erdball? Dann habe ich mal ins Englische geguckt und tatsächlich, sie schreibt Globe. Dann habe ich mehrere Stellen geguckt, sie schreibt immer Globus, immer auf dem Globus. Und jetzt habe ich mir gedacht, Ellen White hat das von außen gesehen. Also hätte sie uns das nicht gesagt, wenn das eine andere Form hätte.
Ja.
Aber also das war für mich dann also
inspiriert.
Genau, für mich war es inspirierend, das zu lesen.
Ja,
also,
genau.
Ich habe dann mal bei den älteren Schriften nachgeguckt, also bei den wirklich alten Schriften, Plinius der Ältere und so, das war die Zeit von Jesus Christus rum. Wusstest du, dass die alten Griechen gesagt haben, dass die Erde eine Kugel ist, ein Globus? Die haben das ausgemessen. Die haben die Schatten von Gebäuden genommen in verschiedenen Städten. Und haben gesagt, also wenn die Schatten so lang sind um diese Zeit und haben dann ausgerechnet und hat zum Beispiel Eratosthenes, der lebte im 3. Jahrhundert vor Christus, der hat dann gesagt, die Erde ist kugelförmig und zwar, und hat dann berechnet und kam auf 250.000 Stadien. Das sind knapp 40.000 Kilometer.
Ja, ja, ja.
Also genauso, was die Leute heute sagen. Ich selber bin den Weg nie abgegangen.
Ja.
Ich bin nie einmal um Äquator gelaufen. Aber es gibt halt interessante Sachen. Also und ich habe da mal die ganzen Argumente der alten Griechen gelesen, warum sie sagen, die Erde muss eine Kugel sein.
Es gibt da noch ein Zitat hier von Weg zu Christo, auch von Ellen White.
Mhm. Ja,
es gibt mehrere Zitate, ne, wo sie davon spricht, dass eben die Erde ein Erdball ist. Ja?
Mhm.
Kann ich auch noch mal vorlesen, Seite 49, Weg zu Christo, da heißt es, In der unvergleichlichen Gabe seines Sohnes legt Gott um die Erde eine Gnadenhülle, so wirklich wie, wie der Luftring, der den Erdball umschließt. Ja? Mhm. Das heißt, sie spricht von einem Luftring, der den Erdball umschließt. Also ich persönlich glaube auch, dass die Erde eine Kugel ist. Ja? Aber ich würde auch niemanden verurteilen, der das anders glaubt. Natürlich, wenn wir jetzt Argumente bringen würden, dann würde unsere Kommentarfunktion voll sein von Leuten, die an die flache Erde glauben und dann ihre Argumente versuchen zu bringen. Aber ich denke, wir sollten...
Und darauf würden wir Leute antworten, die eine Runde oder eine
Hochkugel... Natürlich, und dann würde die Diskussion losgehen. Deswegen würde ich an der Stelle... Es ist nicht zielführend, darüber sich zu streiten und viel auszutauschen. Ich denke, wenn wir in den Himmel kommen werden, dann werden wir schon sehen, was wirklich ist. So.
Das glaube ich auch. Also du würdest raten, also die Diskussion kann man gerne wissenschaftlich führen, kann Argumente austauschen,
ja.
Aber man sollte niemandem den Glauben absprechen, ja, genau. Wenn der eine nun sagt, die ist flach und der andere sagt, die ist irgendwie eine Hohlkugel, genau, und der andere sagt, genau. Die ist rund. Und
ja. Ich habe auch schon mal mit Personen persönlich diskutiert darüber, ne? Mhm. Aber ich denke immer im Freundschaftlichen, immer in dem Sinne, dass wir sagen, okay, lass uns gemeinsam versuchen, mal Argumente so und so abzuwägen. Ne? Ja. Nicht, dass ich mein Argument gegen deins bringe, ja? dann gibt es immer einen Streit, sondern dass man sagt, okay, welche Argumente gibt es? Ja? Es gibt für beide Seiten gute Argumente, ist das richtig? Und dass man einfach, aber öffentlich darüber zu diskutieren, zu streiten, das ist keine gute Sache.
Mhm. Also genau. Ich finde diese Diskussion finde ich auch mal spannend.
Ja.
Gerade diese so Argumente zu hören, weil man muss ja auch selbst immer sich dann eine Meinung bilden und dann kommst du auf interessante wissenschaftliche Fragen.
Richtig. Ist auch interessant, auch zu allen Weitzeiten gab es ja schon Menschen, die an die flache Erde glaubten. Und es ist so, dass sie dass sie denen nie recht gegeben hat. Ja. Also wenn es wichtig gewesen wäre, hätte Gott ihr gezeigt, hör mal zu, schreib das in die Bücher rein, sag allen Leuten, die Erde ist eine Scheibe, deswegen, gibt es nicht. Ne?
Es wäre komisch, weil sie immer Erdball schreiben. Richtig, das käme mir sehr seltsam vor.
Und deswegen, wenn sie Erdball schreibt, ist es für mich schon auch klar, dass sie auch geglaubt hat, dass die Erde eine Kugel ist. Ja.
Mhm. Und für mich war es halt so, also sie hat es von außen gesehen.
Sie hat es auch gesehen.
Genau. Aber genau, also die wissenschaftliche Diskussion gerne, es macht auch Freude, wissenschaftlich sich zu bilden. Aber es spricht keinem die Erlösung ab, wenn er sagt, es ist so oder so.
Ja, ja.
Okay, danke. Dann schaffen wir noch eine? Wir schaffen noch eine.
Ja.
Das ist wieder. Hast du mich auch schon mal gehört, so als Pastor? Wenn Christus der Erstling der Auferstandenen ist, wie können denn Menschen schon vor ihm auferstanden sein? Tatsächlich, Christus wird ja mindestens im 1. Korinther 15. Da heißt es, er ist der Erstling der Auferstandenen.
Ja.
Wie ist es dann möglich, dass Leute vor ihm auferstanden sind? Also wer ist vor ihm auferstanden? Mose zum Beispiel.
Ja.
Warum nennt man dann ihn den Erstling, wo er doch scheinbar gar nicht der Erste ist?
Genau. Man muss auch immer unterscheiden, es gibt Menschen, die auferstanden sind zum irdischen Leben. Und es gibt Menschen, die sind auferstanden zum ewigen Leben. Zum irdischen Leben sind einige auferstanden. Im Alten Testament, die Frau von Sunem, also der Sohn von der Frau von Sunem, oder auch Jesus hat einige auferweckt, Jairus Töchterlein und Lazarus und der Jüngling von Nain. Aber natürlich, wir haben einen, das ist der Mose, der ist auch schon auferstanden zum ewigen Leben. Ja. Und natürlich ist denn Jesus nicht der Erste gewesen.
Mhm. Wobei, wusstest du das, wenn Christus das Opfer nicht gebracht hätte am Kreuz, hätte Mose zurück?
Ja, und Elia und Henoch sind auch schon im Himmel.
Genau.
Und die hätten auch schon, wir hätten wieder auf die Erde gemusst, ja. Mhm. Oder besser gesagt, die hätten wieder sterben müssen.
Weil der Preis für ihre Schuld dann nicht bezahlt wäre, wenn Christus sie nicht bezahlt hätte.
Das bedeutet, dass im gesamten Alten Testament jede Erlösung, jede Vergebung, die ausgesprochen worden ist, immer nur mit Vorbehalt war. Mhm. Mit dem Vorbehalt, dass Jesus tatsächlich das schaffen würde. Hätte Jesus das nicht geschafft, dann werden alle Vergebungen, die im Alten Testament ausgesprochen worden werden, hinfällig geworden. Hm. Und alle Erlösungsgewissheiten und auch die schon im Himmel waren, ja, Elia, Mose und Henoch, hätten wir aus dem Himmel rausgemusst. Ja.
Mhm. Also ich glaube, deswegen kann man sagen, dass Christus der Erstling war im Sinne von seinem hierarchischen Rang, also derjenige, wenn er nicht auferstanden wäre, wäre auch kein anderer hätte das ewige Leben.
Ja,
genau. Ellen White spricht darüber und sie bringt das in Verbindung mit der Erstlingsgabe. Also es gab auch dieses Erntefest, die Erstlingsgabe, also das Passa, dann an dem...
Die Erstlingsfrucht. An,
genau, mhm. den Tag darauf sozusagen.
Am dritten Tag ist ja die Erstlingsfrucht.
Ja, genau. Mhm. Also am Tag nach dem Sabbat. Da ist dann die Erstlingsfrucht. Und dort sollten die Leute kommen und die ersten Gaben von ihren Feldern bringen als Opfer. Und sie sollten das so schwenken oder weben vor dem Herrn.
Ja.
Und das war ein Zeichen dafür, sagt sie. Sie sollten das machen, um zu zeigen, dass sie an Christus, also an den Erlöser glauben. Echt interessant. Also sie haben das eigentlich verkündigt in ihrem Tempeldienst, aber wussten am Ende gar nicht mehr, was sie da eigentlich tun.
Ja.
Und Christus, wäre er nicht auferstanden, gäbe es kein Recht, die Ernte einzuholen. Also so wie sie die Erstlingsgabe dem Herrn geweiht haben und deswegen hatten sie Recht an der Ernte, die sie holen, so heißt es, Christus war die Erstlingsgabe. Ja. Hätte er es nicht gemacht, hätte es kein Recht gegeben, die Ernte zu retten.
Und interessant ist euch auch Folgendes, die jüdischen Feste, das ist ja eines der jüdischen Feste, haben ja die Bedeutung für den Erlösungsplan. Mhm. Jedes Fest hat einen Punkt des Erlösungsplanes. Ja? Und die Erfüllung dieses Erlösungsplanes war immer an dem Tag, wo das Fest gefeiert worden ist. Denn Jesus ist gestorben am Passafest. Und zwar genau an dem Tag, wo Passa gefeiert worden ist. Sogar in der Stunde, sogar in der Minute. Und Ellen White schreibt im Leben Jesus, sogar in der Sekunde, wo der Hohepriester oder wo der Priester das Passa-Lamm schlachten wollte, ist Jesus gestorben. Und dann kam das Erdbeben und dann ist der Vorhang da zerrissen und dann ist ihm das Messer aus der Hand gefallen und ist das Lamm entkommen. Ja? Das heißt also, sogar in der Sekunde, wo das Passa-Lamm sterben sollte, ist Jesus gestorben. Also auch an Pfingsten war ein Hinweis für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist ausgegossen worden, genau an Pfingstfest. Ja? Und Erstlingsfrucht war am dritten Tag und Jesus ist auferstanden am Sonntag, am dritten Tag, am Tag nach dem Sabbat. Mhm. Deswegen ist Jesus, seine Auferstehung ist die Erstlingsfrucht. Und Erstlingsfrucht heißt jetzt nicht, dass er der zeitlich der Erste ist, sondern dass er der Grund ist für alles andere. Das ist jetzt nicht zeitlich bestimmt, sondern das ist von der Bedeutung her. Und von der Bedeutung heißt es der Erstling, dass in Christus und durch Christus, und weil er auferstanden ist, alle anderen auch auferstehen. Mhm. Dass seine Auferstehung alle anderen impliziert.
Nur dadurch haben die das Recht, die also auf Christus gehofft haben, dann auch wirklich aufzustehen, weil er auferstanden ist.
Genau, richtig.
Das macht ihm zum Vorreiter zu.
Genau. Und das kann man mal nachlesen. Das steht im Korinther, 1. Korinther.
Das, was ich vorhin, 1. Korinther 15, ist das da drin? Ich weiß, in 1. Korinther 15, 20 oder so steht irgendwo.
Ja, genau. Richtig. Ja, 1. Korinther 15, ab Vers 20. Genau. Und da haben wir die Erklärung, auch dieser Erstling und auch was das bedeutet. Ab Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Mhm. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Das heißt also, das ist ziemlich ganz deutlich hier, ja. Erstling meint hier nicht, natürlich, wenn man die Auferstehung generell ansieht, die generelle Auferstehung, dann, die findet statt bei der Wiederkunft Jesu, wenn die Gläubigen auferstehen werden. Mhm. Und da ist natürlich Christus vorher auferstanden, zeitlich. Ja? Aber hier ist es weniger zeitlich gemeint, sondern hier ist gemeint, durch Adams Sünde müssen alle Menschen sterben. Mhm. Und durch Jesu Auferstehung werden alle auch auferstehen.
Ja, das ist interessant, dass auch in Vers 23 steht, ein jeder aber in seiner Ordnung. Es geht hier um eine Ordnung, nicht um eine zeitliche Abfolge.
Richtig, richtig, ganz genau. Ja. Mhm. Und von daher ist Christus nicht nur das Zeichen, dass eine Auferstehung stattfindet, sondern dass seine Auferstehung und er selbst die Menschen auferstehen lässt. Ja. Denn wenn er nicht auferstanden wäre, wäre er im Grab geblieben. Mhm. Und wenn er im Grab geblieben wäre, dann könnte er nicht die Gläubigen wieder zum Leben erwecken. Ja. Und deswegen, seine Auferstehung, er selbst wird dann seine Kinder, die Gläubigen, auferstehen lassen. Ja. Deswegen mein Erstling nicht zeitlich Erstes, sondern vom Grund her der Erste. Mhm. Ja. Durch ihn werden alle anderen auferstehen.
Ja. Weil die Erstlingsfrucht gezeigt wurde und angenommen wurde, durfte die Ernte eingeholt werden.
Das ist übrigens ähnlich auch wie mit dem erstgeborenen Sohn. Ja? Der erstgeborene Sohn war normalerweise der Erste, aber es gab Ausnahmen, wo er auch nicht der Erste war.
Ach, bei Jakob, Esau.
Genau, Jakob und Esau. Ja. Ja? Esau war der Erstgeborene und Gott sagt ganz klar, nein, Jakob ist er. Ja.
Jakob ist mein Erstgeborener. Genau. Mhm.
Oder auch die Messias-Linie war eigentlich immer der Erstgeborene. Ne? Und beim Jakob selbst auch, der Erstgeborene war Ruben, aber die Messias-Linie ist über Juda gelaufen dann. Ja? Mhm. Also von daher, wir finden auch hin, diesen Erstgeburtssegen, der auf Juda dann überging und über die anderen, Erstgeborene war nicht immer der Erstgeborene.
Mhm. Das war ein Titel.
Ja, genau. Das war ein Titel, das war ein, mhm. das war ein ganze, ein Vorrecht, ein Segen. Das ist wichtig zu sehen. Deswegen auch Jesus wird auch der Erstgeborene genannt. Ja? Und er ist natürlich nicht zeitlich nicht der Erstgeborene, sondern er ist derjenige, der durch ihn auch alle anderen Leben haben. Ja? Deswegen auch hier ist dieses wieder die Ordnung, wieder der Grund angegeben. Ne?
Mhm. Okay, also Christus ist der Erstling, der auferstanden, nicht insofern, also in der zeitlichen Abfolge, ja. sondern ist der Erstling in seiner Ordnung. Genau. Durch ihn haben alle anderen nur das Recht, richtig. Aufzuerstehen, genau. weil das Recht in ihm selbst liegt.
Ja.
Okay, wir haben noch ganz viele spannende Fragen, aber wir müssen hier Schluss machen. Ich hoffe, wir können die anderen nochmal beantworten. Was wir auf jeden Fall mal machen könnten, wir könnten auf jeden Fall mal unten einblenden, wo die Fragen hingeschickt werden. Also, wenn ihr Fragen habt, die hier beantwortet werden sollen, oder zumindest beantwortet können wir immer nicht versprechen, aber wir können zumindest darüber sprechen, über diese Dinge, und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dann schreibt eure Fragen an die eingeblendete Adresse. Freuen wir uns drauf. Dann wollen wir die hier mitbehandeln, dann in der nächsten Sendung. Danke dir, Olaf, gerne. Dass du dir Zeit wieder genommen hast.
Ja.
Finde ich immer ganz spannend, diese Zuschauerfragen
sind
super. Weil wenn einer die Frage stellt, haben bestimmt 10 diese Frage. Und deswegen auch die Ermutigung.
Und manchmal ist es auch so, manche haben vielleicht die Frage nicht direkt auf dem Herzen, aber wenn sie gefragt werden würden, wüssten sie nicht, was soll ich jetzt sagen. Und dadurch kann man selbst dazu lernen, wie kann man manche dieses und jene Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe, wie kann ich die, wenn ich gefragt werde, wie kann ich sie auch weitergeben?
Mhm. Das ist hilfreich, ja. Und bin ich ganz dankbar, dass wir dich als Pastor haben. Du hast diese Fragen bestimmt alle schon mal gehört, oder zumindest die meisten, die ich dir stelle.
Die meisten, ja.
Dann können wir daraus ein bisschen schöpfen. Danke dir.
Gerne.
Danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Gottes Segen euch.
Ja, Gottes Segen.